Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Am Mittwoch um 15 Uhr gibt es das Projekt Vielfalt Leben in Ulm in der einen Welt. Und da haben wir immer Experten eingeladen. Und heute werden wir uns beschäftigen mit dem Klassismus. Und dazu begrüße ich sehr herzlich als Experten den Journalisten und Schriftsteller Husam Hamade. Hallo, Herr Hamade.
Hallo, Herr Rittorf.
Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Wenn Sie sich vielleicht am Anfang ganz kurz vorstellen können und vielleicht auch da reinpacken können, warum Sie oder wie Sie auf dieses Thema Klassismus gekommen sind.
Also mein Name ist Husam Hamade, ich bin freier Journalist und Autor. Ich habe an der Humboldt-Universität Sozialwissenschaften studiert und das im zweiten Bildungsweg. Das hat auch schon was mit dem ganzen Thema zu tun. Also ich bin selber nicht aus einer Arbeiterinnenfamilie, sondern aus einer, ich würde sagen, eine kleinbürgerliche Familie, wenn es Ihren Zuhörern was sagt. Das ist quasi, Bourdieu hat gesagt, Kleinbürger sind Arbeiter, die sich klein machen, um Bürger zu sein. Also quasi ist es so, ich habe zum Beispiel, mir wurde vorgelesen zu Hause, sowas, also wir hatten, es war auch, studieren war eine gute Sache, das ist anders als bei Arbeiterinnen in der Regel, aber ich hatte einen anderen Sprachcode, wir hatten nicht so viel Geld, wir haben nicht so groß gedacht und sowas führt dann dazu, dass Leute aus einem nicht akademischen Hintergrund nicht so leicht aufsteigen können. Ja.
Und deshalb haben Sie
da wären wir so ein Thema drin.
Deshalb haben Sie sich dann quasi gleich aus persönlichen Gründen für diese Thematik des Klassismus interessiert. Dann müssen wir natürlich jetzt mal am Anfang, bevor wir starten, eine Definition oder ein begriffsgeschichtlicher Hintergrund, woher das Wort stammt und ob man eine Definition zum Klassismus geben kann. Wo stammt das Wort her?
Also Klassismus ist erstmal so die Diskriminierung von Menschen aufgrund der sozialen Position oder und der Herkunft. Also das heißt quasi, man diskriminiert Arme und Wenigverdiener. Genau, das ist eine Diskriminierungsform, auch ähnlich wie Rassismus und Sexismus, aber es gibt auch Unterschiede und es überlappt sich auch, darauf kommen wir dann später zu sprechen. Und die Diskriminierung ist nicht nur jetzt auf Vorurteile, sondern es heißt auch, dass wenn Leute arme, schlecht bezahlt werden oder ausgebeutet werden, wie in irgendwelchen Schlachthöfen beispielsweise, wo sie dann arbeiten, das kann man auch als Klassismus bezeichnen. Und das Wort selber ist, also ich meine, wir kennen ja im Deutschen auch schon Standesdünkel oder Sozialchauvinismus, das sind ja auch schon bekannte Wörter. Der Begriff Klassismus selber wurde so schon Anfang 1900 gab es schon Artikel und Bücher zu dem Thema, also die von Klassismus gesprochen haben, also im angelsächsischen Bereich. Ich muss jetzt nicht die Bücher nennen. Oder also bis 1920 kam das Wort öfter vor und dann ist es danach wieder verschwunden. Und dann 1974 hat dann eine Lesbengruppe in den USA das Wort wieder benutzt. Also in ihren Texten. The Furies Collective heißt diese Gruppe. Und ja, die haben dann so verschiedene Diskriminierungsformen benannt, die sich auch überlappen. Also es war quasi, Sie kennen ja den Begriff bestimmt Intersektionalität, davon wird ja heute wieder mehr gesprochen. Das heißt, dass sich verschiedene Diskriminierungsformen in einer Person überlappen und teilweise so sich verändern. Und das gab es damals schon. Das war quasi diese Feministin, die haben dann gesagt, ja, beispielsweise als Frau, wirst du als Frau diskriminiert, aber auch wenn du aus einer niedrigen Klasse kommst, da hast du dann viel weniger Schutz auch, zum Beispiel vor sexuellen Übergriffen. Und und dann ist es auch wieder so ein bisschen untergegangen. In den USA und in Großbritannien wird da schon öfter drüber gesprochen, über Klassismus. Also es gibt auch psychologische Studien, die das dann verfolgen. In Deutschland wurde es dann 1988 durch das Buch Scheidelinien über Rassismus, Sexismus und Klassismus handelt das Buch. Und genau, da wurde das dann wieder eingeführt. Und jetzt, also es ist kein so ein wirklich neues Wort, es wird aber immer wieder auch vergessen, scheint mir. Ja.
Und genau, erlebt jetzt sozusagen ein negatives Revival. Kann man sagen, warum es Klassismus gibt? Ist der historisch entstanden? Ist es ähnlich wie beim Rassismus, dass das ganz bewusst von der oberen Klasse so praktiziert wird, dass sie davon profitieren? Oder ist es was, was einfach so gesellschaftlich einfach als Produkt entstanden ist? Oder warum gibt es denn eigentlich diesen Klassismus?
Also ich würde ja sagen, da gibt es ja psychologische Mechanismen, einfach dass man oder dass viele Menschen das Bedürfnis haben, nach unten zu treten und Schwächere zu haben und Sündenböcke, und da passt es dann. Die meisten Autoren sagen aber vor allem, dass, also genauso wie sie sagen, also Bourdieu sagte es, Andreas Kemper, der ganz wichtig ist, der hat auch ein Buch zu Klassismus geschrieben, würde ich sehr empfehlen. Die sagen, es geht darum, Ungleichheiten zu legitimieren. Also das überlappt sich dann auch mit dem Rassismus, da können wir auch nachher drüber sprechen, das ist wirklich ganz ähnliche auch Zuschreibungen. Und genau, das ist auch, ich finde es auch nachvollziehbar. Also mir geht es ja beispielsweise auch so, dass ich jetzt nicht, wenn ich beispielsweise in Indien gerade auf Reisen bin, da sind ja dann ganz viele Menschen ärmer als ich, und ich will mich ja dann auch nicht als jemand sehen, der total reich ist und ein rücksichtsloser Ausbeuter. Und das ist dann vielleicht einfach auch so ein Reflex, das da eben auszuweichen und sich selber vielleicht einzureden. Es gibt gute Gründe dafür, dass die ärmer sind. Also genau. Und ja, und tatsächlich, also man kann das auch nachvollziehen. Es gibt konkrete Akteure auch, die versuchen, beispielsweise das Wort Klassismus zu unterdrücken in Gesetzestexten. Also jetzt, da wollte ich auch nachher drüber reden, aber ich habe auch gestern beispielsweise ein Gespräch mit jemandem geführt, die bei einer Antidiskriminierungsorganisation arbeitet, und die hat eben wirklich erzählt, wie sie, wenn über Gesetzestexte, wenn es da Treffen gibt, auch mit Politikern und Interessenverbänden, dass da immer oder dass da oft Unternehmerverbände blockieren und sagen, nee, wir wollen keine Gesetze, wo Diskriminierung mit aufgenommen wird, und gerade auch, dass die soziale Herkunft, die soll dann nicht mit aufgenommen werden. Ja, da kann ich nachher auch noch konkrete Beispiele dafür nennen.
Also ist es ja ähnlich, haben wir jetzt schon festgestellt, wie beim Rassismus, dass andere extrem davon profitieren und dass dann anderen nicht unbedingt daran gelegen ist, etwas dagegen zu unternehmen. Sie haben die Beispiele gerade angeführt. Haben Sie noch mal so ein paar ganz prägnante Beispiele, wo und wie Klassismus stattfindet? Vielleicht auch persönliche Erfahrungen oder andere, wo Sie mal sagen, hier, da wird es dann so ganz deutlich.
Ich finde es ja echt gut, dass Sie das so sagen. Das ist nämlich gar nicht so weit in der öffentlichen Wahrnehmung verankert, dass Rassismus tatsächlich wirklich, da gibt es wirklich auch um Ausbeutung. Das finde ich, also da sind Sie, habe ich den Eindruck, eine Ausnahme. Das finde ich echt gut. Ja, also ich würde sagen, Klassismus ist sehr weit verbreitet, beispielsweise in unserer Sprache. Also ich weiß, das ist immer schwierig, wenn man dann so die eigene Sprache reflektieren muss. Das ist erstmal umständlich, aber es stimmt schon. Der Andreas Kemper, dieser Experte dazu, der Vordenker zum Thema in Deutschland, der sagt beispielsweise, diese Unterscheidung zwischen oben und unten ist auch schon klassistisch. Weil, also wenn man mal so drüber nachdenkt, das stimmt schon, weil eigentlich oben wird ja auch mit was Besserem verbunden. Das heißt ja nicht nur reicher, sondern heißt ja auch ja besser, weiter oben, klüger und sowas. Und unten ist halt was Negatives. Und da deswegen sagt er, würde er das gar nicht so benennen. Also er meint beispielsweise bei Marx jetzt, der hat auch nicht von oben und unten gesprochen, sondern von zwei Klassen, die nebeneinander stehen. Also die Bourgeoisie und das Proletariat. Also und genau, und da gab es kein oben und unten. Und dann gibt es halt in Begriffen auch wie Assi oder Proll. Also was ich auch in meinem Umfeld schon kenne, ist, dass man also von den Prolls spricht, oder das ist, sei mal nicht so prollig. Genau, und das sind halt schon klassistische Begriffe, die Ja, also ich habe auch mal vor ein paar Jahren war mal, da habe ich selber einen Artikel auch mal so in Antwort zu einem anderen Artikel, der weiß ich nicht mehr, Bento oder so, da ist der erschienen und die haben AfD-Wähler als die neuen Asozialen beschrieben. Und hat, wir sind alle ungebildet und dumm und barbarisch. Und das ist halt wirklich Klassismus, also ganz klassischer, richtiger Klassismus. Und also mir war es natürlich, ich mag die AfD-Wähler auch nicht, aber das stimmt einfach nicht, dass die alle dumm und asozial sind. Also überhaupt schon der Begriff ist schon klassistisch und nicht gut. Genau, und dann gibt's ja auch noch, weiß nicht, der Sarrazin beispielsweise in seinem Buch Deutschland schafft sich ab, da beschreibt er Menschen, Hartz-IV-Empfängerinnen und Arme als, die sind zu viele, die kriegen zu viele Kinder, die sind faul, die sind dumm, die saufen. Genau, und dann gibt's auch noch die, ich glaube, Mitte-Studie von 2018, ich bin nicht sicher. Die hat gezeigt, dass die Ablehnung von Langzeitarbeitslosen genauso, also wirklich fast genauso groß ist wie die Ablehnung von Asylbewerbern. Also das ist so quasi, da sieht man auch schon so diese Verbindungen. Das sind über 50%, also die da so Ressentiments haben. Genau. Und auch überhaupt, also wenn man so darüber spricht, ist man ja schnell also stark auf die Fehler konzentriert. Also dass man beispielsweise Leute, die Dialekt sprechen, werden ja oft als ungebildet dargestellt, ja, oder gesehen. Und das, also es gibt mir tatsächlich auch solche, ich habe auch solche Reflexe, aber wenn man halt drüber nachdenkt, es gibt auch Studien, die zeigen, nee, Dialektsprecher sind erstens nicht dumm, also sowieso nicht, und die haben einfach einen anderen Wortschatz. Also die haben andere Begriffe und können sich halt in einer anderen Art zu sprechen, fühlen die sich wohl und haben da kennen sich da aus. Genau. Ja.
Wenn man das jetzt so hört, dann ist es ja so anscheinend, dass unsere Gesellschaft von diesem Klassismus komplett durchdrungen ist. Ähnlich wie es auch beim Sexismus oder beim Rassismus ist, ist es ja in der Gesellschaft fest verankert, wenn Sie sagen, das haben wir alle in unseren Sprachusus aufgenommen, indem wir von, sagen wir selbst, wenn wir jetzt nicht die Worte wie Proll und Assi verwenden, von oben oder unten, die oben, die unten, Arbeiterklasse, das ist ja was jeder so verwendet. Und das ist ja auch, da macht sich ja auch niemand mehr Gedanken drüber. Also keiner reflektiert ja in der normalerweise seine Ausdrucksweise. Das ist ja jetzt eigentlich alles, sagen wir mal so, klingt sehr negativ. Kann man überhaupt etwas gegen den Klassismus dann unternehmen? Oder ist der so in unserer Gesellschaft drin, dass wir damit leben müssen?
Warten Sie mal. Genau. Ja, also da wird schon was dagegen gemacht. Also es kommt ja auch dazu, ich habe ja auch schon gesagt, Klassismus sind ja nicht nur Vorurteile, sondern tatsächlich auch gesellschaftliche Strukturen. Und das heißt, wenn man ein ordentliches Bildungssystem hat, wenn man ordentliche Löhne zahlt, dann tut man extrem viel gegen Klassismus. Das ist wahrscheinlich so das Wichtigste sogar, würde ich sagen. Und ja, zum Bildungssystem könnte ich auch noch ganz viel sagen, aber ich überspringe das mal. Da gab es ja neulich ein Buch von Al-Mafalani, Mythos Bildung, das ist da auch sehr interessant. Ja, also solche Autoren, die machen da ganz viel dagegen. Es wurde auch schon früher ganz viel dagegen gemacht. Also die ganzen sozialdemokratischen Bewegungen und Arbeiterinnenbewegungen, die haben immer versucht, so eine eigene Kultur zu schaffen und sich selber aufzuwerten, haben wirklich in allen gesellschaftlichen Bereichen haben sie eingegriffen, haben eigene Bibliotheken gegründet, eigene Sportvereine, haben Lesezirkel gegründet und haben dem ganz viel entgegengesetzt. Und ja, dann gibt es auch noch gesetzliche Fragen. Also es ist immer eben ein Kampf. Also beispielsweise, ich meinte ja schon, dass im Gesetzestexte da Unternehmerverbände ganz oft blockieren. Und das ist beispielsweise bei der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, da steht jetzt die soziale Herkunft drin. Das war aber ein Mordskampf gegen bestimmte Unternehmerverbände. Da der Herr Kemper zeigt es auch wieder in seinem Buch. Im Grundgesetz steht ja die soziale Herkunft nicht drin und das ist halt eben sehr umkämpft. Genau, und also eben die Frage, stellt man das, inkludiert man die soziale Herkunft als Diskriminierungsform, inkludiert man die in Gesetzestexten oder nicht und wie wird es dann umgesetzt? Das ist ja dann auch immer so eine Frage. Ja, es gibt dann auch Social Justice Trainings, die entwickelt wurden, die dann Leuten so empowern sollen, also so ein Gefühl dafür geben, dass sie Macht haben, dass sie was machen können, dass sie sich dagegen wehren können, die sensibilisieren sollen. Genau, die gibt es zum Beispiel an der Alice-Salomon-Hochschule hier in Berlin, diese Social Justice Trainings. Dann gibt es auch antiklassistische Bildungspolitik, so Studierendengruppen, auch Arbeiterinnengruppen, eine Uni-Zeitung gibt es, gibt so spezielle Uni-E-Mail-Verteiler zum Thema. Es gab 2011 einen Kongress. Ja, arbeiterkind.de ist auch so ein da, genau. Also es wird schon viel gemacht, gibt Broschüren, genau, und es ja. Aber es muss halt eben noch mehr werden.
Also das klingt ja schon mal ganz positiv, wenn Sie sagen, dass sowohl auf diesen weichen Faktoren wie Fortbildung oder aber auch auf diesen harten wie Strukturen von Gesetzesänderungen oder von Vorgaben seitens des Staates was gemacht wird. Wenn Sie sich jetzt was wünschen könnten, wenn Sie jetzt freie Hand hätten, oder was glauben Sie, was würden uns am schnellsten weiterbringen bei diesem Punkt? Was würden Sie sich wünschen? Vom Gesetzgeber oder auch von der Gesellschaft, also mal diesen Punkt ein bisschen verbessert?
Also von der Gesellschaft her würde ich mir wünschen, dass das wirklich stark Thema wird, also dass wirklich mal auch so viel darüber geredet wird, wie derzeit glücklicherweise über Rassismus. Das würde ich mir so als genau von der Öffentlichkeit oder von der Gesellschaft wünschen. Von Institutionen. Ich fände es schön, wenn es ein richtiges ein Institut zu Klassismus, also gibt es schon in Ansätzen, aber eben wenn es auch wenn quasi eins, das dann Forschung fördert, das eben in die Öffentlichkeit die Meinungsbildung einwirkt, da genau, dass da auch mehr Geld fließt vielleicht in die Richtung. Und ich würde mir wünschen, dass halt eben diese Überlappungen gesehen werden. Also weil beispielsweise Rassismus kann man tatsächlich, glaube ich, gar nicht wirklich verstehen ohne Klassismus, weil da geht es eben oft um, wie Sie ja auch schon gesagt haben, um Ausbeutung, um Armut, um das überlappt sich ja auch immer. Also gerade beim zum Beispiel beim Sarrazin, ist, wenn der in seinem Buch Deutschland schafft sich ab über Arbeitslose redet, dann der benutzt genau die gleichen Begriffe wie wenn er über Kopftuchmädchen und so redet. Und ja, also das ist, ich meine, es ist ja auch, man kann das ja auch so auf einer kulturtheoretischen Sicht sehen. Und da ist es ja immer so, dass solche Zuschreibungen immer binär, also quasi so im Gegensätzen erfolgt. Also weil schwarz-weiß ist so ein Gegensatz, das ist klar. Und dann ist es krumm und gerade, hoch und tief, also so in der Art läuft es. Und dass die Gegenseite krumm und dunkel und dumm und schief ist, wird ja auch, also das gilt ja auch für Frauen und für schwarze Menschen. Also das sind wirklich so ganz überlappende Arten der Zuschreibung.
Jetzt gibt es natürlich bei dem Rassismus, bei dem klassischen, hat man natürlich jetzt mit der Black Lives Matter eine große Bewegung. Da gibt es aber auch eine klar umrissene Gruppe, ne, die kann man ja schon optisch erkennen. Ja. Ähnlich ist es ja beim Sexismus, da gibt es jetzt Vorreiterinnen oder gab es schon immer, auch in den 70ern hat das ja angefangen, gibt es schon immer Frauen, die sich engagieren. Auch da ist die Zielgruppe ja relativ klar optisch und kann man recht gleich definieren. Das ist ja beim Klassismus so ein bisschen schwieriger. Fehlst du an Lobbyarbeit, fehlst du an Zugkräften oder ist es eigentlich das Problem, dass man diese Gruppe gar nicht so genau greifen kann, weil wer gehört dazu, wer ist betroffen?
Das ist eine gute Frage. Wobei bei dem Rassismus könnte man ja auch sagen, dass das sehr abfließend ist. Also bei mir ist ja auch so, dass ich eben einen Migrationshintergrund habe, aber spreche muttersprachlich Deutsch. Also ich bin dann quasi postmigrantisch, nennt man das dann. Also ich bin eigentlich Deutscher, aber habe halt eben migrantische Wurzeln. Da ist es dann auch fließend. Wobei, klar, das stimmt, bei den meisten schwarzen Menschen sieht man das eindeutig. Ist eine gute Frage. Also man sieht das schon in der Regel. Also man sieht beispielsweise an armen Menschen, an den Zähnen, dass sie arm sind, an der Kleidung, also die halt eben billig aussieht, auch am Habitus, also an der Art, sich zu verhalten, sich zu geben, wie man die Welt sieht. Es lässt sich sehen, aber es stimmt, dass es auch nicht ganz so klar ist. Also wie bei Geschlechterfragen ist es in der Regel schon klarer, würde ich sagen. Ja, ist eine gute Frage, ob das daran liegt. Ich denke, es kann schon sein, dass es mit daran liegt. Aber ich glaube, wenn mehr darüber gesprochen werden würde, dann würde es auch funktionieren. Ich glaube, das hat schon das Potenzial, ein Thema zu werden, das wirklich Auswirkungen hat.
Haben Sie den Überblick über die Grenze von Deutschland hinaus, ob das eine Problematik ist, die es weltweit gibt und ob es da Länder gibt? Sie haben es schon Indien angesprochen, die im negativen Beispiel, aber natürlich würde uns natürlich auch sehr interessieren, gibt es da Länder, die im Positiven etwas schon uns voraus sind, wo man sagen kann, da kann man mal hingucken und von lernen? Wüssten Sie da etwas?
Ist auch eine gute Frage. Also ich habe da jetzt keine Studien gesehen, die das vergleichen, aber klar, ich würde dann sagen, in Indien mit dem immer noch leider existierenden Kastenwesen ist eigentlich formell abgeschafft, aber es ist eben immer noch so, da ist es sehr stark. Ich finde es auch immer so ein bisschen, ich mag immer nicht dann so einen Finger zeigen auf andere Länder. Ich finde immer, man sollte ein bisschen auf sich gucken, aber es trotzdem, ich finde es auch eine gute Frage. Und ich glaube, so viel ich weiß, ist es in Ländern, wo die Ungleichheit weniger groß ist wie bei uns, also bei uns ist sie ja sehr groß, ist es besser, so viel ich weiß. Also es gibt ja dann immer das Beispiel Schweden oder Norwegen oder glaube auch Finnland, wo auch das Bildungssystem durchlässiger ist. Ich nehme zumindest an, dass es da besser ist, die Diskriminierung.
Sie haben jetzt das
logisch.
Sie haben jetzt Bildung schon angesprochen als eines der ganz zentralen Themen. Sie haben ja auch schon den Herrn Elmar Falani angesprochen mit dem Buch Mythos Bildung. Jetzt kann man ja sagen, im Moment, das hat ja bei uns in Deutschland, kann ja jeder zur Schule gehen und jeder kann zur Universität gehen. Was hat er denn, der Herr Hamade? Ist doch ein durchlässiges System und jeder hat die gleiche Chance. Wo gibt es da Benachteiligung?
Ja, das sagt der Herr Mafalani auch. Also eigentlich, so formell ist es ja durchlässig eigentlich, aber es gibt dann eben ganz viel Studien, die er auch anführt, und ist auch bekannt, die zeigen, dass eben die Biografie und die eigene Familie ganz eine riesen Auswirkung hat auf die auf das Schulsystem. Also so, es führt dann auch dazu, dass nur 12 von 100 Arbeiterinnen so einen Bildungsabschluss machen, einen höheren, während ich glaube 72 von 100 aus einer Akademikerinnenfamilie einbekommen. Es gibt eben Studien, die zeigen, dass es auch am Kultur, also diese Kapitalformen von Bourdieu, die kennen Sie, oder die erkläre ich jetzt nochmal kurz, oder? Ja, also dass es da dran hängt. Ja, also es gibt eben von Pierre Bourdieu, dem großen Soziologen, der hat damals die Kapitaltheorie angestellt, die so zeigt, wie sich eine Klassengesellschaft erhält. Und da hat er gesagt, unter anderem das kulturelle, das ökonomische und Sozialkapital hält arme Menschen unten. Ja, also und das ökonomische Kapital ist klar, das ist das Geld. Kulturelle Kapital ist die Bildung und das Sozialkapital sind im Prinzip Netzwerke. Und wer da wenig hat, der für den ist es einfach extrem viel schwerer, nach oben zu kommen. Da gibt es massenhaft Studien dazu und die zeigen das auch. Also teilweise ein bisschen anders, als Bourdieu damals gezeigt hat, weil der für Frankreich und alles ein bisschen anders. Aber Arme haben weniger Ressourcen, weniger Zeit, die haben, also ich kenne das auch noch, als ich damals mit dem Studium angefangen habe, dass die Uni für mich so ein großes beängstigendes System war, wo ich mich gar nicht wohlgefühlt habe am Anfang. So wird es. Arme Herren, weniger anregendes Umfeld, ihr Selbstvertrauen ist viel schwächer und dadurch die Motivation, das hängt auch zusammen. Also da gibt es wirklich ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen.
Jetzt bin ich mal ein bisschen, jetzt bin ich mal ein bisschen ketzerisch oder ich versuche es mal neutral zu formulieren. Jetzt könnte ja die Gesellschaft sagen, ja, schön und gut, aber wir brauchen ja auch Arbeiter, wir brauchen ja auch Leute, die arbeiten, wir brauchen ja nicht nur Leute, die studieren, wir brauchen ja nicht nur Leute mit einem hohen Abschluss. Ist doch völlig in Ordnung, dass es welche gibt, die einen Studienabschluss haben, und es ist völlig in Ordnung, dass es welche gibt, die die niederen Arbeiten machen. Braucht denn eine Gesellschaft auch? Wozu brauche ich denn dann diese Durchlässigkeit?
Also zum einen könnte man ja sagen, klar, es braucht Leute, die, sehen Sie, niedere Arbeiten, das ist dann auch so, also ich, das ist jetzt kein Vorwurf, aber ich wollte nur sagen, das ist so in unserer Sprache drin, dass man, das ist ja eigentlich keine niedere Arbeit, wenn jemand putzt, also kann man zumindest so sagen, ist ja auch anstrengend. Jedenfalls könnte man ja auch argumentieren, dass die dann trotzdem auch ordentlich verdienen sollen und nicht nur Mindestlohn oder sogar drunter teilweise. Also es geht ja wirklich um die Lebenschancen, also sagt der Al-Mafalani. Also es geht darum, wenn jemand will, dann muss er auch nach oben kommen können. Also nach oben, das habe ich jetzt auch gesagt, da muss er bestimmte Dinge erreichen können. Und das ist dann schon mal viel schwerer für Leute aus Arbeiterinnenfamilien und nicht Akademikerinnenfamilien. Und es führt ja auch dazu, dass dieses ganze System Leute in ihrem Kopf beschränkt. Also dass sie dann so denken, ich kenne das gar nicht. Insofern wäre es auch wirtschaftlich gesehen eigentlich besser, wenn die Durchlässigkeit sehr stark ist, weil dann auch die ganzen Talente, die jetzt eben nicht gut gefördert werden, dann gefördert werden. Also ja, da gibt's auch der Joseph Stiglitz, der beschreibt es ja auch, dass quasi so eine gerechtere Gesellschaft auch innovativer ist.
Also das heißt, man hat auch, also jetzt nicht nur, dass man persönlich sagt, man tut den Leuten etwas Gutes, sondern auch die Gesellschaft profitiert, weil zum einen mehr ausgeschöpft werden kann, weil Leute, die die Gesellschaft voranbringen können, dann überhaupt Zugang haben. Und aber natürlich, denke ich mal, den Punkt, den man auch sehen muss, ist natürlich die soziale Befriedung. Das heißt, wenn ich da zu große Unterschiede habe und zu große Unzufriedenheit, habe ich ja auch immer, was man ja auch in anderen Ländern öfter mal sieht, die ganz große Problematik, dass es einfach auch soziale Unruhen geben kann.
Ja, sehr guter Punkt, ja. Könnte ich nicht besser sagen.
Genau. Ja, also das heißt, die Gesellschaft, die ist daran interessiert, nicht nur aus diesem, sage ich jetzt mal, was man ja auch oft in diese Ecke gestellt wird, die Gutmenschen, ja, die wollen jetzt die Einzelnen retten, sondern die Gesellschaft selber profitiert ja auch davon. Das heißt, deshalb sollte man diesen Klassismus, wir haben es jetzt schon mal gesagt, muss man auch mal ganz klar sagen, der Klassismus ist eine gleiche Diskriminierungsform wie jetzt Rassismus und Sexismus auch, nur ist er nicht, sage ich jetzt mal ganz platt, nicht so berühmt. No?
Ja, genau, richtig, ja. Und er überlappt sich halt eben mit den anderen Diskriminierungsformen. Man kann die oft nicht so ganz klar trennen. Das muss man, glaube ich, immer sehen. Aber ja, er ist nicht so berühmt, genau.
Aber ich denke mal, im Moment ist es ja so, wir haben ja jetzt auch die Corona-bedingt so ein bisschen auch, die Scheinwerfer liegen ja gerade zum Beispiel bei der fleischverarbeitenden Industrie, wo auch diese ganzen Arbeitsverträge oder auch dieses Leihsystem oder die wir holen Arbeiter aus dem Ausland herein, dass dieses System nochmal ganz klar beleuchtet wird. Das heißt, man kann schon sagen, dass es da aktuell schon auch neue Dynamiken gibt, denke ich mal, oder?
Ich hoffe es auf jeden Fall, ja. Es muss halt wirklich in Verbindung gebracht werden. Ich meine, es ist eben klassistisch, wenn, ich glaube, ein Viertel aller Leute in Deutschland, die arbeiten, leben vom Mindestlohn oder drunter. Und also ich habe schon zum Mindestlohn gearbeitet, musste ich nicht ewig, aber das ist nicht genug. Also und wenn man dann den ganzen Tag arbeitet, das ist einfach brutal. Und dann hier in der Fleischindustrie, da ist ja noch schlimmer teilweise, das ist ja Sklavenhaltung. Also muss ich jetzt so sagen, oder? Also und das ist eben klassistisch und hoffentlich wird das dann in Zusammenhang gebracht.
Das sind wir dann bei der Aktualität. Und es kann natürlich auch, denke ich mal, nicht Ziel sein, dass man Leuten ein Gehalt zahlt und die dann zusätzlich noch eine Sozialhilfe mit beantragen müssen, damit sie davon leben können. Das scheint ja auch was im System nicht ganz zu stimmen. Also gibt es doch noch innerhalb der gesellschaftlichen Struktur, innerhalb des Gesetzgebers, denke ich mal, noch Möglichkeiten, wie man dem Ganzen etwas entgegensteuern kann.
Auf jeden Fall, ja.
Sehr gut. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen mit dem Husam Hamade, Journalist und Schriftsteller. Passenderweise, Sie haben es ja schon angekündigt, nächste Woche haben wir nämlich die Jana Espenlaub von arbeiterkind.de. Da schließen wir uns sozusagen thematisch an die jetzige Sendung an. Haben wir so eine kleine Miniserie hier gemacht. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie Zeit gehabt haben und uns zur Verfügung gestanden sind. Gibt es natürlich wie immer die Sendung als Podcast zum Downloaden. Herr Hamade, vielen herzlichen Dank. Wiederschauen.
Ja, ich bedanke mich auch. Tschüss.